Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und ihr habt Folge 235 gestartet und damit ein 24-monatiges Abo abgelehnt. Habt ihr nicht. Hallo alle, mein Name ist Kuhlmann und die Bazillen, das Bazillen- und Virenmagnet da am anderen Ende der Leitung, das ist mein bester Freund Jan. Hallo Jan.
Hallo, ich begrüße dich und ich begrüße euch alle da draußen auch. Und ja, so langsam kommen wir in eine Phase meines Lebens, wo es mir ein bisschen peinlich ist, dass ich mich schon wieder hinter dem Krankheitsvorhang verstecken muss, wenn es darum geht, sich vor einer Aufnahme Worum Podcast zu drücken. Little did we know, man kann es nicht ewig hinauszögern, deswegen habe ich gesagt, komm, auch wenn die Stimme noch so ein bisschen, wenn er noch ein wenig röchelt, lass es uns tun, denn es gibt so viele Dinge zu besprechen.
Ja, es wird jetzt auch langsam höchste Zeit, ne? Es ist Freitagmittag, wir haben die PK gesehen.
Ja, deswegen ist es auch Nachmittag eigentlich eher.
Ja, deswegen ist es eigentlich schon Nachmittag. Es wird höchste Zeit. Ja, unser letzter Stand, Update, Uhrenvergleich, hieß das früher bei Parker Lewis, der Coole von der Schule. Uhrenvergleich. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten uns gefreut über den Sieg gegen Stuttgart.
Korrekt, ja.
Und waren dann in der letzten Folge, Team Tunnelblick, waren dann voller Hoffnung, wussten zwar, es wird vielleicht der schwerste aller Momente, ja, in diesem Restturnier, das wir noch vor uns haben, in dieser Saison, aber auch das haben wir irgendwie hingebogen und vielleicht ist die Steigerung von, es war das beste Saisonspiel bisher, ist die Steigerung vielleicht, es war ein richtig schlechtes Saisonspiel, aber wir haben trotzdem gewonnen.
Ja.
Ja. Bleibt unterm Strich four on the floor, ja, wie wir Muttersprachler sagen. 4 Siege, das ist eine Serie. Mein Freund.
Das ist eine Serie und die hat es zum letzten Mal, da habe ich mich sehr drüber gewundert, aber es scheint wirklich so zu sein, jetzt zum letzten Mal von mehr als 10 Jahren gegeben. Mhm. In der Bundesliga, dass Werder wirklich 4 Spiele am Stück gewinnen konnte. Ich beschwere mich nicht. Ich freue mich sehr drüber. Ich habe kurz über deinen Titelvorschlag gestutzt und dich gefragt, okay, also mit Englisch kriegst du mich immer, aber wie meinst du das? Und dann kam meine Lieblingsbegründung dieser Saison. Ja, das ist beim Disco-Fox.
Nee, nicht beim Fox, habe ich nicht gesagt, der Disco-Fox.
Entschuldige.
Nein.
Entschuldigung,
aber du bist. Okay, also four on the floor, ne? Ich habe mehrere, also erstmal drehen wir es mal andersrum, ja? Was wir alles versäumt haben und wo wir unsere, die beste Bubble der Welt aller Zeiten auch ein bisschen alleine gelassen haben, ja? Was sich alles getan hat in den letzten Wochen, abgesehen von Weltkriegen und dem toten Papst und so, das lässt sich ja ganz gut an den Titeln ablesen, die ich hier während der Zeit, während du mir dann weggebrochen bist mit dem gelben Zettel.
Passiv-aggressiv kannst du, ne?
Kann ich gut. Es waren so schöne Sachen dabei, ja. Erster Impuls nach dem dreckigen, geilen Sieg gegen Bochum waren so Sachen wie Grätsch me if you can, ja. Oder herrlich auch Amazing Grätsch,
ja.
Fand ich auch sehr hübsch.
Klingt deutlich nachvollziehbarer, wenn man es hört, als wenn man es liest. Kleiner Spoiler.
So, und da kann man sich doch geil in Zeitlupe vorstellen, ne? Die Bilder, wie unser Captain in Zeitlupe hinter dem Bochumer herläuft, waagerecht in der Luft liegt, die Beine zu einer Schere formt und das erste Mal mit einer Fähre und darunter so Amazing Grey. Ich hätte es mir gut vorstellen können.
Ja, oder? Und das ganze Video, diese ganze Super Slow-Mo, die wird dann abgeschlossen mit dem kurzen Take aus Butter bei die Fische von Dropny, der nur macht Brrz.
So, Brrz. Ja. So ist es doch. Es ging weiter mit Huldigung für unseren Kapitän, für diese durchaus wahnsinnig wichtige Verlängerung, ja, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Es geht jetzt vielleicht auch ein bisschen unter. Friedel sei mit uns.
Aber das haben wir doch, das angerissen haben wir das. Die Vertragsverlängerung in der letzten Folge. weil die war ja vor dem Bochum-Spiel. Wir haben kurz vor Bochum aufgenommen. Und wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen.
Okay.
Aber es, also es hat halt eben dann mit dem Bochum-Spiel das Ganze ja nochmal untermauert und Spoiler, wir wollen ja zumindest nochmal ganz, ganz kurz nachher auf Bochum gucken. Man hat auch gesehen, dass das war ungewohnt für ihn. Er hat ein bisschen gewackelt am Anfang, bis er dann wieder zur alter Form zurückgefunden ist. Glaube ich auch unter der Aufregung mit, wie wird das jetzt hier und so. Aber ey, ich bin so froh, dass wir ihn haben.
Ja. Und dass wir ihn auch noch länger haben. Ja, Friedel sei mit uns, fanden wir eigentlich gerade auch als überkonfessionelle Osterbotschaft. Ja, ja. War das doch eigentlich, ja. Ja, und dann kam ja der Schotte mit Verrat,
ja.
sag ich mal.
Genau.
Kam uns dann ja dazwischen und hat dann doch einiges überdeckt. Und auch da kam natürlich wieder 3 bis 11 Millionen wirklich sehr, sehr hübsche Titelvorschläge rein. Danke dafür. Das nur noch mal zusammengefasst, wo wir stehen. Und worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, warum der Titel? Ich finde, wir müssen jetzt mal wieder aufs Wesentliche gucken. Wir haben immer noch ein paar Endspiele vor uns, Team Tunnelblick. Mhm. Ne? Four on the Floor ist also einmal, 4 ist eine Serie, 4 haben wir schon. Ja. Ja? Und Four on the Floor ist dieser Grundbeat für Disco und Funk und so.
Ja, da weißt du mehr als ich und ich bin also schwer beeindruckt. Ich erinnerte mich dunkel an eine Erzählung aus deiner Vergangenheit, die da unter anderem besagte, der Mythos sagt, Thomas Kuhlmann hat sogar mal also wirklich seriösen Turniertanz betrieben, wenn man so möchte.
Ja, nicht oft und nicht lange, aber sehr gut. Nein, die Wahrheit ist, ich war lange Antänzer auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja.
Und dieses Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf.
Verstehst du.
Ich verstehe und ich bin auch ein bisschen neidisch wahrscheinlich.
Ja, so,
ein bisschen
so, aber was ich sagen will, lass uns bitte wieder im Rhythmus bleiben.
Ja.
Jetzt kein Schottenschock, ja, Schottenrock, Schotten, oh Mann, da wäre auch so viel möglich gewesen an billigen Wortspielen. Das bleibt uns, und das ist das nächste Argument, das bleibt uns damit auch erspart. Four on the Floor, ich finde es irgendwie, außerdem klingt es irgendwie geil, wenn man spricht. Four on the Floor.
Ja, und es nimmt nochmal die Serie auf, das habe ich dann auch verstanden, nämlich 4 Siege am Stück und die würden wir ja nun wirklich gerne ausbauen. Spoiler, ich bin mal sehr gespannt und freue mich wie ein kleines Kind auf den Sonntag, denn neben dem ja ohnehin schon immer spaßigen Erlebnis im Weserstadion ist es dann ja auch dann das Spiel gegen unsere Fanfreunde vom FC St. Pauli. In dem Kontext muss ich auch nochmal unbedingt nachher ein bisschen Werbung machen für das angedachte Liebes-Get-Together der beiden Fangruppierungen, das sich ja mutmaßlich schon lange vor dem Anpfiff dann auch im Viertel vollziehen wird. Reden wir nachher nochmal in Ruhe drüber.
Ja, wie nur, gesagt,
Ja, ich sag nur Liebe im Eisen. Ja.
So. Ja.
Schnacken wir nachher nochmal drüber, aber und dann sind wir auch wieder beim Titelfinding und beim Grund für die dann letzten Endes heutige Aufnahme, nämlich genau dieses Spiel und die Spieltagspressekonferenz, die wir ja nun extra noch abgewartet haben. Aber ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen. Gerade vorher nochmal kurz bei Blue Sky reingeguckt, Stichwort Spieltags-PK. der FC Magdeburg hat ja heute wohl offensichtlich auch Spieltags-PK, habe ich gesehen. Mhm. Und da ist Trainer Tietz, der ja Land auf, Land ab als Fachmann und zwischenmenschliches Genie wertgeschätzt wird. Aber selbst dem ist alles aus dem Gesicht gefallen, als die Kollegin von der Bild-Zeitung.
Oh, warte, oh, du hast mir die Geschichte, ich wollte es vorher wissen und du meintest, nee, das erzähle ich dir gleich in der Folge, ich muss mich kurz anders hinsetzen und den Kaffee wegstellen, oh Mann, es sehr wehtun.
Ich krieg so geile Praktikums- und Volontariats-Vibes, ich kann mir so gut vorstellen, wie das Gespräch zwischen der Mitarbeiterin und wahrscheinlich ihrem Chef,
Komm, die mit.
Zack. Wie das abgelaufen ist. Jedenfalls war die sich nicht zu blöd. Es tut mir wirklich leid. Ich muss das so hart formulieren. Die war sich nicht zu blöd, in der Pressekonferenz zu fragen. Es sei ja nun auch der Astrologe und Spieltags-Sternenexperte beim Training gewesen. Und er habe unter anderem vorhergesagt, dass die Sterne für das Wochenende für Spieler XY nicht gut stehen. Ob er denn jetzt auf eine Aufstellung dieses Spielers verzichten würde. Und ich bin wirklich, du siehst wirklich, wie Tietz alles aus dem Gesicht fällt.
Das war nicht Harpe Kerkeling.
Das war nicht Harpe. Harpe Kerkeling ist so ein schönes Bild an diese, also wirklich, ich erinnere mich nur an Harpe Kerkeling als Nachfolger von Klaus Augenthaler bei Graz.
Ja, okay, aber was hat und was hat
Fremdscham. Was hat das Video hörte dann auf, weil man sah einfach nur, wie ihm alles aus dem Gesicht fiel. Ja. Aber dass du, also wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir also für die Aktion und für das Produkt wirklich allen Ernstes angehalten worden sind, teilweise Fragen zu stellen, die dich als Journalisten, als Praktikanten, ja als Menschen wirklich bloßstellen.
Ja, als Menschen.
Und es ist, ich habe es so gefühlt und dafür hat sie es noch sehr souverän vorgetragen. Ich wäre im Erdboden versunken und hätte auch eine Kündigung riskiert, mit einer Weigerung diese Frage zu stellen. Guck's dir an, es ist Fremdscham und Autounfall zugleich. Man möchte laufen, aber man kann nicht weggucken.
Oh Mann, ich möchte es gar nicht sehen. Aber apropos Fremdscham und Weglaufen, ne? Das möchte ich nämlich auch noch kurz klären, bevor wir dann endlich sportlich werden. Der Big Jablonski. Big Jablonski. Ja. Wir haben viel Lob für unsere Differenzierungsrants in der letzten Folge bekommen und das Ganze wäre irgendwie viel cooler, wenn wir nicht 20 Mal den falschesten Schirinamen gesagt hätten. Ja. Schlager war natürlich der Schiedsrichter. Vielen Dank an die 14.712 Korrekturen, die wir da mehr oder weniger freundlich bekommen haben.
Aber jeder einzelne berechtigt.
Wir drehen das Ganze einfach um. Ja, wir machen aus unseren Fehlern, die wir ja regelmäßig reinhauen, der ja übrigens auch noch doppelt schlimm ist, weil Jablonski hat ja noch nie ein Werder-Spiel gepfiffen, weil er
vom Blumenthaler SV, glaube ich, kommt, ne? Wahrscheinlich werde ich dafür jetzt auch wieder 17.000 Mal korrigiert, weil er wahrscheinlich irgendwie von Fegesack Aumund oder so ist. Keine Ahnung. Aber egal. Sei es, er kommt auf jeden Fall aus einer auch regionalen, zu großen Nähe zu Bremen, sodass er einfach noch nie ein Werder-Spiel gepfiffen hat.
Ja.
Mea culpa.
Ich dachte, wenn das so weitergeht, wir müssen das machen wie Trump und unsere schlimmsten Fauxpas einfach umdrehen und es so lange und so laut behaupten, bis es jemand glaubt mit so einem Fangesang, wenn wir sagen, hey, der Jablonski ist kein Schlager. Hey, der Jablonski ist kein Schlager. Ja. So, und dann fiel mir ein, wir haben da eine Menge legendäre dumme Irrtümer. Was hältst du denn auch von Iran, er spielt für den Iran. Oma Mamush, Oma Mamush. So, vielleicht drehen wir es so einfach um.
Ja, ja. Ich, wie gesagt, da könnten wir eine ganze Folge zu machen, nur mit solchen Gesängen.
Oh Gott.
Wir tragen das mal zusammen. Spoiler, nie.
Es grüßt euer Antänzer vom Kreuzfahrtschiff. So, und jetzt, du wolltest über Bochum reden und ich finde zu Recht, ja, weil es vor allem in der ersten Halbzeit ja ein richtiges Kackspiel war.
ich finde, man kann das sogar über die gesamten 90 Minuten sagen.
Okay, du warst im Stadion, ne?
Ich war im Stadion und die ersten 45 Minuten waren so, es war dann letzten Endes genau das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, ne? Müssen wir uns nicht wundern, wenn dann irgendwie die erste Stunde ein absoluter Krampf wird. Entschuldigung. Wenn ein absoluter Krampf wird. Und das war's dann auch, Spoiler. Unter anderem auch, weil uns nach vorne nicht viel eingefallen ist. Aber eben auch, weil Bochum das und in ihren Möglichkeiten wirklich gut gemacht hat, fand ich. Einfach Herz in der Hand und stören.
Ja.
Ja, und aber was du dann halt eben auch gerade meintest, das ist dann für mich ehrlicherweise das, was ich aus dem Spiel mitnehme. Ne? Es erinnert so krass wieder an den Dezember, dass du halt eben dann auch diese Spiele einfach wirklich hässlich gewinnst. Aber du gewinnst sie halt. Ne?
Ja.
Und das ist halt, also das war dann letzten Endes wirklich das Ding, das ich da mitgenommen habe.
Ja.
Du hast es im Froggies wieder gesehen?
Ja, ich habe es im Froggies gesehen. Es waren aus unserem Fanclub echt wenig Leute da. Ja, also so wenig wie selten. Dafür tolle Gäste aus Bremerhaven, Jenrik und Katrin, für Verde Bianco und für uns reist, ja, na gut, okay, wollten auch auf ein Konzert in Hamburg, haben sich dann aber so wohl gefühlt, dass sie da das fast noch verpasst hätten. Katrin und ich haben übrigens auch rausgefunden, wahrscheinlich kannten sich unsere Großeltern sogar aus Nordenham, könnte zumindest sein. Auf jeden Fall bin ich auch mal im Moin Moin versackt, auch die Kneipe kannte sie noch. So viel dazu. Total nettes Erlebnis, liebe Grüße soll ich ausrichten.
Oh, vielen Dank und Grüße
natürlich. Was, um jetzt die Brücke zu schlagen und mal jetzt endgültig von der Nabelshow hier wegzukommen, ne? Das Spiel im Vorfeld, es war wirklich ja eine Tortur, ja. Und es war trotzdem so, wie wir das vorher auch im Prinzip ja auch gefordert hatten, ja. Wir hatten Mut zur Hässlichkeit gefordert, ja. Und wir hatten vorher gesagt, ey, das wird jetzt vielleicht der schwerste aller Momente, ja. Weil wir jetzt nicht mehr stehen und warten können, sondern alle gucken auf uns und wir müssen auch den Arsch in der Hose haben, erstmal nichts anzubieten, ja. Weil Bochum ja, ja. machen muss. Ja. So. Und ja. Genau das ist ja auch passiert. Und ja, es war echt so, im Froggy ist dann auch so Quengelware. Ne? Die erste Halbzeit war so, saßen alle so, man wollte auch nicht, es war ja wirklich scheiße und wir haben die ganze Zeit gerätselt, wie viel Absicht ist das ja. und wie viel schlechter Tag oder schlechte Idee steckt dahinter? Oder ist dieses komisch, unattraktive Auftreten, ist das Teil des Plans oder Teil des Problems? Verstehst du?
Zu welchem Schluss seid ihr gekommen?
Ja, am Ende stellte sich heraus, ich meine, wer gewinnt, hat recht. Ne? Ja. Am Ende ist das ja aufgegangen. Und man dachte dann irgendwann so, Homer Simpson musste ich dran denken, dass man irgendwie pöbeln wollte, aber dann zu seinem eigenen Gehirn sagt, halt die Klappe,
ja.
halt die Klappe,
ja, weißt du? Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass es genau das war, was auch die Mannschaft gefühlt hat, ne?
Denn ja, Stadion auch.
Ja, aber das Stadion war halt genauso, wie wir es auch befürchtet hatten, teilweise zumindest. So dieses, ihr müsst das dann auch mal ertragen, ja? Und ja. Spoiler, ich bin da auch wirklich nicht richtig gut drin zu sagen, ja.
Nee, und so war es ja im Froggies auch. Ja, genau, so war es ja im Froggies auch. Quengelware.
Ja, total. Und aber du hast halt nach dem Spiel gemerkt, für die war es halt genauso, ne? Weiser sagt halt, ey, unzufrieden irgendwie, weil wir es halt fußballerisch überhaupt nicht auf die Kette gekriegt haben. Ja, und weil es einfach ein schlechtes Spiel war. Und dann hast du aber halt eben auch Leute dabei gehabt, die genau das auch gesagt haben, Friedel zum Beispiel, und dann aber auch gesagt haben, ja, okay, und dafür haben wir es dann aber wirklich gut verteidigt. So, ja. Und da bin ich dann auch dabei. Ne?
Ja, weil es ist ja irgendwie so, also es war irgendwie so unattraktiv, also es war halt auch befreiend und am Ende, man war ja nicht unzufrieden, ne? Aber halt auch nur, weil am Ende der Plan aufgegangen ist.
Ja,
ne?
Genau.
Weil wenn du dann am Ende siehst, auch wenn du auch die Highlights siehst, ne? Ja. Du siehst eigentlich nur Bremer Chancen. Also gefühlt im Live-Moment war Bochum feldüberlegen, ja. und uns fiel nicht viel ein. Wenn du dann aber die Highlights gesehen hast, ja. Sowohl erste Halbzeit schon, die klaren Chancen hatten wir.
Ja, ne? Und das hat sich in der zweiten dann ja sogar auch noch verstärkt. Ne?
Genau, und das kommt dann auch dazu, weswegen, ne, wir waren ja bei der Frage, wie viel Absicht und wie viel Plan und wie viel Problem. Ne? Und natürlich war da Problem, weil die sich, glaube ich, an diese Situation erstmal gewöhnen mussten, in welche Rolle schlüpfe ich hier heute als Werder-Spieler. Ich bin ja nicht der, also ich spiele ja nicht die Rolle oder habe ja nicht die Funktion, die ich habe gegen Stuttgart oder Frankfurt. Ne? Ja. So. Und worauf wollte ich hinaus?
Weiß ich nicht, aber ich kann dir... Ja, okay.
Und genau, das wollte ich noch sagen. Am Ende, was dann aber auch irgendwie eher dafür spricht, dass ein Plan dahinter steckte, war dann, dass eben genau das passierte, womit man rechnen konnte, nämlich, dass Bochum müde wird, ja. Bochum nicht mehr diese Löcher dann irgendwann alle zulaufen kann, nicht jedes Mal pressen kann, ja. Ne, das erste Mal wechseln muss und bei Bochum ein Qualitätsabfall da ist sofort und so weiter und so weiter. Ja.
Also mir hat das, ich muss dir ehrlicherweise sagen, mir hat das Spiel wirklich vor allem etwas erzählt über den Zustand der Mannschaft. fand ich, weil das Spiel so ein paar Seitengeschichten erzählte, fand ich, die nur wenn man versucht hat, darauf so ein bisschen zu achten, eigentlich wirklich deutlich geworden sind. Das erste ist für mich mal wieder die Marvin Ducksch, der Marvin Ducksch Narzissmus so ein bisschen, der ja seine Daseinsberechtigung hat, ne? Aber er war sehr gekränkt von der Art und Weise, wie das Stadion in den ersten 45 Minuten mit ihm umgegangen ist.
Okay, krass.
Hat man auch gemerkt, also er hat ja wirklich in der ersten
Halbzeit. Wie ist es denn mit ihm umgegangen?
Da war viel Unmut über die Art und Weise, wie er Pässe schlampig gespielt hat, Abschlusssituationen schlampig zu Ende gebracht hat. Also da war einfach
was er für eine Riesenchance hatte, gleich zu Anfang.
Ja, genau, den Pressschlag.
Einer dieser Momente, wo ich sofort an dich denken musste, weil du das immer runterbetest, wo wir noch meinten, die Stuttgarter in der Situation Verteidiger haben das Ding auf die Tribüne gedroschen, den Ball aus reiner Angst und Bernardo denkt, er könnte und Ducksch, ey, ganz ehrlich, das ist eine Riesenchance. Ja. Und wenn er die macht, ey, das nach 5 Minuten, dann ist da Ruhe im Karton.
Klappe zu,
dann
Affe tot. Genau.
Gewinnen wir das Spiel 4-0. Ja, genau. Ne? Und das macht er dann doch. Also, wo will er den da oben in den Knick setzen?
Ja, genau.
Oder was?
Weißt du, spitzer Winkel, 18 Meter und er hält drauf, obwohl er freie Bahn hat?
Exakt, das war echt so ein bisschen schlampig. Weil, was sollte das?
Genau, und da.
Okay, war
und da,
vielleicht noch nicht drin im Spiel, aber.
Ja, okay, aber es ist aber egal, ne? Es geht ja letzten Endes nur darum, was macht das im Stadion? Es war genau das. Ja. Und es war halt dann einfach, es wurde dann ergänzt durch, dass er vielversprechende Kontersituationen gekillt hat durch einen schlampigen Pass in Rücken oder einen zu steilen Pass oder das Abspiel verpasst hat im richtigen Moment. Und dadurch, dass es halt eben einfach unruhig wurde im Stadion, weil es halt einfach auch Marvin Ducksch ist. Wir haben darüber in der Vergangenheit schon so oft gesprochen, immer so diese Unruhe drin. Und als er dann in der zweiten Halbzeit dieses Abseitstor macht,
Was er geil macht, ne? Ja. Den er geil vorbeischiebt.
Den er super macht, aber sein Jubel ist halt dann die Geschichte.
Richtig.
Dass er halt eben die Pfeiffinger in den Mund nimmt und in das gesamte Stadion zeigt, ja, so nach dem Motto, das habt ihr davon, wenn ihr mich auspfeift. Ja, okay, aber ich finde es halt dann viel wichtiger und die gesamte Truppe ist ja im Torjubel bei ihm, ja, und alle klatschen ihm aufmuntern auf den Hintern, auch wenn es dann aberkannt wird. Aber dann halt eben vor allem, das ist dann die Geschichte für mich, auch wie das Team sich verhält und freut nach dem Weiser Tor.
Ja.
Weil das ist ja die undankbarste Situation, dass du halt eben da ein Tor erzielst, was 3 Minuten überprüft wird, wo auch der Spieler erstmal davon ausgeht, ja, okay, ich stand im Abseits. Also er freut sich ja auch gar nicht. Und als dann der Schiri auf einmal überraschend auf Tor entscheidet, wie dann halt die komplette Bank und das komplette Team einfach nochmal Richtung Kurve geht und sich wirklich authentisch freut und komplett ausrastet, ne?
Ja, und da ist Ducksch dann der Erste wieder,
genau,
ne?
Richtig,
der
exakt,
dann
genau.
bei Weiser, das exakt, ist halt genau. echt, ja.
So,
ja, und das vielleicht hat er auch selber drüber nachgedacht und vielleicht wurde er auch deswegen ausgewechselt.
Und das hat mir halt gezeigt, das lese ich zumindest raus, das möchte ich zumindest daraus lesen, es hat mir halt gezeigt, dass sie genau das verstanden haben, worüber wir reden.
Ja.
Nämlich, es ist scheißegal, wie du die 3 Punkte holst jetzt am Ende der Saison.
Richtig.
Hol sie.
Genau.
So, ne? Und das ist dann, so genauso gehen sie raus. Genauso führen sie alle Interviews. Scheißegal, fragt keiner mehr nach. 3 Punkte.
Richtig.
So, und das ist jetzt, das muss genau der Mindset für die letzten Spiele sein.
Exakt. Ne? Und es ist, mich hat auch gefreut, dieser Mut zur Hässlichkeit, einfach nicht, weil ich hässlichen Fußball gerne mag, ne? Sondern weil das einfach das Rezept war, das du nehmen musstest, auch.
Ja.
Ne? Also es ist dann ist halt Schlemmerfilet Bordelesezeit.
Ja.
Ne?
Ja.
So, dann musst du das auspacken und du weißt, wir haben den Vergleich auch echt totgeritten. Ja. Aber genau so eine pumpige Scheiße musst du da spielen erstmal.
Ja.
Du kannst so klar, wenn Duxch das Ding macht am Anfang, kann da auch eine Gala draus werden. Aber es ist ja nicht so, das muss man ja auch mit Respekt vor Bochum sagen, dass die ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich alles abgerufen haben.
Ja.
Ne? Und wirklich wieder wahnsinnig viel gegen die lief und das halt genau diese Negativ-Karma ist, in dem du drin steckst. Ich glaube, das sagte ich auch zu Florian oder zu Katrin sogar, schönen Gruß nochmal nach Bremerhaven, dass irgendwie, dass ich dachte, es ist, wenn du da unten drin steckst, das ist so wie Werder früher, ne? Du kämpfst, du machst dein bestes Spiel, dir fallen wichtige Leute aus und trotzdem bist du gefühlt die bessere Mannschaft und dann kriegst du sowas, und dann kriegst du ein Tor, ne? Was eigentlich erst gar keins ist, weil dein eigener Spieler mit dem Kopf im Liegen das Abseits aufhebt.
Ja, das ist wirklich, ey, das ist so ein Slapstick, ne?
Wie aber bitter ist das denn? Ne? Und dann kriegst du halt auch noch eine gelb-rote Karte aus einer Situation, wo du genau weißt, da schön auf Stark und Leo reingefallen. Ne? Ja. Die Sissoko so geil provoziert haben. Ich möchte so gerne mal. Ja, gut, Stark auch, aber die waren beide, ich glaube, Leo hat ihm wieder einen Spruch gedrückt, ne? Der wollte dann ja praktisch durch alle durch und ihm auf die, ne, über die Wange streicheln, wollte ich sagen. Und das sind so typische Sachen, wo du dann, wenn du in dieser Abwärtsspirale bist, so, und das ist ja Werder vor ein paar Jahren, ne? Das ist so, das waren so Kofeld-Spiele.
Das muss mir sowieso übrigens nochmal fernab davon, dass Sissoko einfach auch, tut mir leid, also sich da auch wirklich selten dämlich anstellt, weil Sissoko ist von Anfang an in der Szene ganz vorne mit dabei.
Ja.
Ja. Der Schmied geht runter, der Schiri pfeift es und Leo geht in den Pulk rein, aber Sissoko ist sofort an Leo dran, schubst ihn sofort weg. Ja. Und Sissoko ist ja, also geht ja selbst nochmal auf Leo los, nachdem er schon gelb-rot gesehen hat. So, ne? Also, da sind sie selber schuld, würde ich behaupten.
Ja.
Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte.
Dann springe ich kurz rein. Ich dachte nämlich, bei Sissoko musste ich wieder auch einen Spruch von dir aus der letzten Folge. Wie geht's eigentlich Goofy Langbein?
Ja. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte.
Siehste?
Das muss mir Ole Werner wirklich nochmal erklären, warum das Ecken-Match-up bei Ecke Bochum immer Sissoko Schmied war.
Ja, der war ja drei Köpfe größer.
Ja, aber wirklich. Ja.
Keine Ahnung, war das erinnerte mich damals auch früher an die NBA, wenn Maxi Bogues, der 1,60
gegen Mutombo.
Genau, ne? Wenn der mit dem Ellbogen ausholte, dann ging das bei den Centern zwischen die Beine.
Ja.
So, ja. Ja, die Kembe Mutombo, gutes Stichwort, war auch nochmal Not in My House, diese Grätsche von Friedel am Ende. Ja. Ist ja wohl wirklich, das ist ja wirklich wie gemalt, posterized.
Ja, und wie er dann noch nachgeht, dann noch den Zweikampf an der Außenlinie gewinnt, diesen Ringkampf, und dann den Bochumer noch so geil ins Gesicht schreit und dann so schreiend wegläuft.
Ja, also, und das ist auch zwei Grätschen sind. Das ist auch so geil, ne?
Aber es ist halt eben genau das Zeichen, was wir brauchten, ne?
Ja.
Und letzten Endes ist das dann der Signature-Move von Friedel in dem Spiel, ja. Und richtig. nicht sein um ein Haar Eigentor aus der ersten
Hälfte. Ja, du hast auch so geil war. Aber ich meine, das war ja eigentlich dann die Story der Woche, ne? Friedel Verlängerung, dreckiges 1-0, wo er ja auch noch fast getroffen hätte nach einem geilen Freistoß von Duxch sogar in dem Fall. Überhaupt, ey, guck dir die Chancen an. Wir hatten Pieper und Friedel, zwei Kopfballchancen. Wir hatten das Ding von Duxch, über das wir eben gesprochen haben. Ey, Jinma hat nur 150-prozentige. Ja. Auch schon nach so einem Abwehrgestocher da im Fünfer.
Den ich trotzdem gut fand nach seiner Einwechslung.
Ja, ich glaube,
der hat wirklich Alarm gemacht.
Kommen wir ja gleich noch zu, gerade die Aufstellung, den sehe ich auch in der Startelf, aus Gründen, aus Mac-Gründen, sag ich mal, aber wir waren da schon die bessere. Dann haben wir ja auch noch diese Konter zum 2-0, wo wir schon in Überzahl waren und Bochum schon gebrochen war, wo wir das ausspielen, ja. Also wirklich wie
so
eine C-Jugend.
Grottoid, ja wirklich. Ja.
Ey, wirklich, laufen zu viert los und ja. Jeder will es alleine machen.
Ja, genau.
Ey,
vier,
Mann.
4-1 und wir kommen noch nicht mal zum gegnerischen Tor.
Aber gut, da war es dann schon egal und ja. Man muss halt auch sagen, die Abwehrleistung, wo ich das Mittelfeld diesmal ausdrücklich mit einbeziehe, die haben nichts zugelassen. Ja. Was war die größte Chance von Bochum? Der Schuss aus 18 Metern von Hofmann in der ersten Hälfte?
Ja, ich habe Michael Zetterer war so unterbeschäftigt, dass der ja selbst nach einem Freistoß, der 2 Meter daneben und 3 Meter drüber geht, hechtete.
Ja, einfach, weil es ein bisschen kalt wurde.
Genau,
vielleicht.
Genau, richtig. Einfach nur, ja. Er wollte gucken, ob er es noch kann.
Ja.
Ja, also
ja, krass,
unterm Strich steht auf jeden Fall für mich dann in der Summe trotzdem ein wirklich verdienter Sieg, auch wenn du am Ende sagen musst, es war glücklich, weil das Tor halt eben so gefallen ist, wie es gefallen ist.
Ja.
Und trotzdem ist es halt eben genau die richtige Message, die das Team in dieser Phase kriegen musste.
Ja.
Ne? Dass richtig. Das geht, wenn du dran bleibst und drin bleibst. So.
Genau. Und dass du halt, wie gesagt, auch 3 Punkte holst und zu 0 spielst, wenn du nicht dein bestes Spiel machst und nicht mal ein mittelmäßiges vielleicht. Ne? Aber wenn du konzentriert deinen Kram erledigst,
ja.
Dann reicht das für Mannschaften, die so weit unter dir stehen. Denn die Qualität haben wir. Ne? Und das ist im Prinzip genau das Mindset, wo wir schon vor Wochen angefangen haben mit Team Tunnelblick. Ne? Es ist im Prinzip ja jetzt wie ein Turnier.
Ja.
Ja? Du hast jetzt nur noch Endspiele. Also das war jetzt, keine Ahnung, wie viele Spiele haben wir noch? 4. Das war jetzt das Achtelfinale gegen Bochum. Das war wie Deutschland-Algerien 2014, ja? So, vermeintlich kleiner Gegner, aber dann irgendwie mit Kampf und Krampf und dreckig irgendwie eine Runde weiter und dann kommt Boris Büchler und sagt, was war denn heute los?
Ja.
Und Per Mertesacker sagt, was willst du denn jetzt? Wir haben das Spiel 1-0 gewonnen.
Ja.
Ne? Das legendäre Eistonnen-Interview.
Ja.
So, und so müssen wir das, glaube ich, betrachten.
Ja.
Und jetzt im Viertelfinale kommt St. Pauli.
Ja. Ja,
auch ein machbarer Gegner. Wir haben
Turnier
heim. Aber
eigentlich ist St. Pauli erst das Achtelfinale.
Oder ist das, ja, korrekt, ist das Achtelfinale. Aber sagen wir so, wir haben uns jetzt durch Bochum fürs Achtelfinale qualifiziert.
Wie Deutschland das bei Turnieren immer macht. Das letzte Gruppenspiel ist meistens ein Krampf.
Richtig.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir uns Woche für Woche, sagen wir ja auch schon seit ein paar Folgen, immer nur auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und es ist im Prinzip wie ein Turnier. Jetzt kommt das Achtelfinale. Wenn wir verlieren, sind wir ausgeschieden.
Ja.
Ja? Dann spielen wir noch Trostrunde
wie bei der,
wie bei der Eishockey-WM um die Plätze 9 bis 13.
Ja, genau.
Ja? So. Wenn wir mit dem Unentschieden kommen wir über die Trostrunde vielleicht noch rein. Wenn wir gewinnen, sind wir eine Runde weiter und stehen im Viertelfinale. Und da wartet der nächste Gegner.
Ja.
So. Aber sobald wir verlieren, ist, das Europa-Turnier für uns vermutlich gelaufen.
Ja,
und wenn wir mit dem Mindset da reingehen, dann, wie gesagt, scheiß drauf, ich gehe 3 Tage in die Eistonne. Das interessiert keinen mehr, wie wir gewonnen haben. Ah, schön.
Ich fand übrigens dein Post zum Berg-Transfer, den fand ich sehr, sehr schön. Der Schotte mit Verrat.
Ja, das ist.
War das dein erstes Gefühl?
Ja. Erstes Gefühl.
Weil über das Thema muss ich auf jeden Fall nochmal mit dir reden.
Ja, selbstverständlich. Du meinst, da ist noch der Büffel im Raum.
Ja, genau, der große weiße Büffel.
Der große weiße Büffel im Raum. Ja, ey, ich hab's echt schon so empfunden.
Ja.
Soll ich anfangen?
Mit mach Rant du gerne.
Oder was?
Ja. Hast du einen Rant am Start? Bist du ranty jetzt gerade?
Ja, ein bisschen. Vielleicht steigern wir uns da rein.
Ja, okay.
Ja, aber
ich bin bereit.
Du weißt ja, in meiner Welt, ich fange mal anders an, können ja Vergleiche nicht groß genug sein.
Ja.
Und es ist ja, im Prinzip fühlte ich mich so wie die Leute, die da Ostermontag auf dem Petersplatz gewartet haben. Ja?
Entschuldigung.
So.
Entschuldige.
Ich habe dich gewarnt. Ne? Aber so war doch, ja. So, oh Gesundheitszustand Papst ist so in der Schwebe, aber eigentlich ganz gut. Gestern war er da und hat, ne, so. Und er ist nicht mehr im... Und so ist es doch auch. Berkis Vertragsverlängerung ist wieder Thema und steht so kurz bevor. Und alle Seiten finden das irgendwie gut. Und ja, dann stehst du da am Montag auf dem Petersplatz und denkst, vielleicht kommt der Papst ja heute, / vielleicht unterschreibt ja Birki heute, nachdem Friedel schon gemacht hat. Und dann kommt aber einer raus und sagt, nee, heute leider nicht, weil der ist tot.
Ja, ne? Ja, das, ey, und du hast so, also und die Größe des Vergleichs hat mich gerade komplett über den Haufen gefahren.
Ja, kann nicht groß genug sein. Ja. Und so, ja, Birki verlängert, Verlängerung, heute leider nicht, weil der geht zur Union. Was? Ja. Wie, ja, genau. Hä? Wieso geht der zur Union?
So. Ich hatte das dir das geschrieben. Dann, hast du es durch meine Nachricht erfahren oder hattest du es vorher schon gelesen?
Ich habe es durch deine Nachricht erfahren.
Das ist wirklich so. Mich hat's auch komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ne?
Ja, also, oder weil man einfach nicht damit gerechnet hat. So.
Nee, überhaupt nicht. So. Und dann ist natürlich, der erste Gedanke, noch ohne überhaupt zu wissen, was ist eigentlich jetzt genau Phase, ist halt Judas.
Ja, siehst du. So. Jetzt wirf du mir keine biblischen Vergleiche vor.
Ja, nee, aber das ist halt der erste Gedanke, den man komplett unreflektiert hat.
So, danke. So,
ja, und wenn man dann das Adrenalin aus den Ohren ablässt, ja, und mal versucht, das Ganze ein bisschen abzuschichten und sich anzugucken, dann wird's schon deutlich nachvollziehbarer, also wie auch alle Seiten sich in diesem Kontext verhalten haben. Spoiler, nachvollziehbarer auf allen Seiten, außer auf der Seite von Union Berlin. Können wir gleich nochmal kurz anreißen.
Ja, gut, okay, das ist halt deren Problem.
Ja, okay. Zuallererst mal, und ich weiß, da werden jetzt einige Leute, die diese Folge hören, werden mir einen Vogel zeigen und ihr Telefon aus dem Fenster schmeißen und es mit Benzin übergießen und anzünden.
Okay, warum?
Weil ich finde, dass Werder in diesem Kontext alles richtig gemacht hat.
Ja, alles. Finde ich auch. Aber das ist ja auch erstmal ein anderes Thema. Das ist ja nicht Judas. Also es geht ja erstmal um das erste Gefühl, und das betraf ja gar nicht Werder oder mein Mitleid mit Union oder dass ich Horst Held auslache, dass er einen Vierjahresvertrag raushaut, ne? Sondern da geht's ja erstmal darum, dass, und es geht auch nicht darum, dass ein Spieler ablösefrei woanders hingeht, aber ich liebe diesen Verein, ich bin für ewig dankbar, möchte immer hier bleiben und ich verkaufe eine Niere, um hier zu bleiben, ey. Dann halt die Fresse damit.
Ja, genau.
Das rechtfertigt auch diesen ersten Judas-Impuls. Tut mir leid. Ey, wenn du möchtest, geh. Sportlich, sprechen wir gleich drüber, ist das mit Sicherheit verkraftbar. Und vor 5 Wochen hätte ich dich mit dem Dreirad nach Berlin gefahren, damit du hier von der Gehaltsliste kommst.
Ja, genau.
Ja, so. Aber erzähl doch nicht so einen Kack.
Ja, und das ist halt für mich der springende Punkt, ne? Danke. Also erstmal alle Leute, die sich jetzt so geil 9-mal klug hinstellen und sagen, ja Leute, das ist doch das Geschäft und so, ja, und was wundert euch das wirklich, dass der das macht und so. Es ist genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, ja, und jeder Fußballfan, der etwas für seinen Club empfindet, wird in solchen Situationen exakt so reagieren, und das ist für mich zu 100% nachvollziehbar.
Ey Mann, also, es ist mein fucking Recht, als Fußballfan naiv zu sein.
Ja, und das auch anzuprangern in der Form, wie wir es anprangern, nämlich, ey, dann erzähl nicht so einen Scheiß.
Ja.
Alles, was darüber hinausgeht mit Beleidigung, ne, weißt du ganz genau, waren wir immer gegen, sind wir immer gegen, es geht immer auch um eine Verhältnismäßigkeit, aber, und das ist eine Sache, die muss man einem Fußballprofi vorwerfen dürfen, wer mit dieser Tatsache spielt, ja, wissend, dass Fans so ticken, ja, und dass du, wenn du diese Fiedel spielst, zu sagen, ich liebe diesen Verein, ich bin so glücklich hier, ich hoffe, dass es noch lange hält und so, dann bespielst du diese Seite ganz bewusst, um Pluspunkte zu sammeln in der Fanwelt, ja. Und wenn du wenige Stunden später mit deinem Handeln nichts anderes transportierst als, ach übrigens, Edge-Badge-Verarschung, dann musst du dich nicht wundern, wenn die Leute, die eine emotionale Bindung zu diesem Club haben, seit teilweise 30, 35, 40 Jahren, es dir übel nehmen. Ja? Und dann ist es geschenkt, wenn du sagst, ja, aber es ist nun mal, das Geschäft ist so, ey, dann hör auf, mit dem Wissen, das du hast, genau diese Seite zu bespielen.
Ja, das ist ja, was heißt denn, das Geschäft ist so, ja, dann ist es halt so. Aber das, ich kann doch trotzdem persönlich beleidigt sein von irgendwas, ne?
Und ja, klar.
Das ist ja nun so, ne? Ich meine, ich weiß auch, wie das Geschäft des Sklavenhandels funktioniert, ja, und trotzdem, ne? Kann ich das scheiße finden? So.
Ja, und es geht da ja wirklich nur um Berkey selbst oder um die Berkey-Seite selbst. Dann ja, ist ja genau. Auch immer noch, ne, was spielen da Berater für eine Rolle und so.
So, und ich möchte ihm das ja auch gar nicht alles vorwerfen. Man kann es ja auch aus seiner Sicht verargumentieren und so weiter. Aber nehm mir doch nicht das Recht weg, ne, dass meine romantischen Fußballgefühle verletzt werden.
Nein. Aber es ist halt eine Frage, wie du sie.
Also nicht du, sondern
jemand. Ja, schon klar. Ja. Aber ne, und das finde ich halt wichtig. Also ich finde es halt dann wirklich wichtig, wie du es dann halt auch äußerst. Ne, ihm dieses Verhalten krumm zu nehmen, vollkommen okay, finde ich.
Ja.
Und daraus dann aber so.
Das weiß er doch auch selber. Also.
Ja. Ja, und deswegen bin ich mal irre gespannt auf Sonntag. Ich bin auch mal irre gespannt, wie Ole Werner damit umgeht. Wirklich gespannt.
Ja.
Weil ab einem gewissen Punkt, und ich befürchte, dass wir in Sachen Berkey und dem Weserstadion an diesem Punkt bereits sind, musst du Berk schützen.
Richtig.
So, und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie Werner damit umgeht.
Ja, machen wir gleich.
Ja, genau. Aber unterm Strich bleibt halt dann eben wirklich, dass ich einfach als Fan von dem Spieler Berk enttäuscht bin. So. Ja.
Bin und ich alles, auch. Was,
und jetzt, genau.
Und jetzt pass auf, jetzt ganz kurz Differenzierungsrant, beziehungsweise der kleine Sozialpädagoge in mir meldet sich und ne, ohne uns das Recht abzusprechen, beleidigt zu sein, in der Wuthöhle und auf der stillen Treppe zu sitzen, deswegen und das Wort Judas in den Mund zu nehmen, durch seine Brille, ja. Er ist ein Typ, der nirgendwo wirklich länger als ein Jahr war. Ja. Der immer nur, genau wie wir es jetzt erlebt haben, ganz, ganz kurze Phasen hatte, in denen er sich angestrengt hat, um es mal platt zu sagen, und auch geliefert hat. Ja. Jetzt ist er in dieser, ich sag mal, auf dem Höhepunkt seiner bisher fast schon gescheiterten Karriere, wenn man sieht, wo sie mal angefangen hat, ja, und was er mal für ein Versprechen war, und bekommt dann die Chance in Berlin, ja, das ist ja, spielt ja auch noch eine Rolle, nicht vergessen, dass er mit einer C-Promi-Frau aus England verheiratet ist, wo natürlich auch dann Berlin natürlich noch mal ein Argument sein. Dann kommt so ein Verein aus so einer Stadt und bietet dir 4 Jahre für 1,8 Millionen pro Jahr. Natürlich musst du als Berkey, wenn du an deine Familie denkst und auch daran denkst, dass vielleicht seine Frau wieder dran ist mit Karriere machen, irgendwie britische Trash-TV-Format aus Berlin, spielt ja auch eine Rolle sowas. Ja, das ist ja, er ist ja kein Alleinverdiener in der Familie. So, natürlich muss er das dann auch machen, vielleicht.
Ja,
also Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das halt anders.
Ja, das, ich sehe es auch anders. Ich will nur aus seinen Augen.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Aber ich, ne, also letzten Endes steht und fällt es mit Prioritäten. Ja. Und er hat seine gesetzt. Richtig. Punkt. So, er hat seine Prioritäten gesetzt. Und dann sind wir wieder beim Thema romantisches Fan-Dasein und wie guckt man auf Karrieren und so, ne? Es fühlt sich für mich als jemand an, der versucht, sich mit meinem Wertekorsett in seine Lage zu versetzen, fühlt es sich so an, als wenn er das Happy End seiner Karriere wegwirft.
Mhm.
Ja, also als wenn er quasi den finalen Turnaround seiner Karriere hin zu einem schönen Ende, nämlich endlich sein Glück gefunden zu haben, in einer Stadt bei einem Verein zu spielen, wo die Fans trotz seiner wirklich ja über weite Strecken enttäuschenden Leistungen ihn auf Händen tragen. Er in einem Team spielt, das diesen Status akzeptiert, anerkennt, sich authentisch mit ihm freut, wenn er Erfolg hat, ja, und ihn einfach wirklich
Olli Berg sein lässt, ja,
ja,
und ist deswegen auch in diesem Kontext so authentisch wirkt, wenn er sagt, ey, ich bin so glücklich hier, ich will
richtig
unbedingt hierbleiben. So,
ja.
Und dass
und
er
deswegen,
dann, ja, ja, und dass er dann und hingeht und es wegschmeißt und auch auf die Art und Weise es so wegschmeißt, nämlich Werder ja offensichtlich auch gar nicht mehr die Chance gibt, nochmal das ja, Angebot von Union zu kontern. Ja,
ja gut, okay. Mm, ja.
Ist einfach ein Punkt, wo ich sage, okay, dann wird jetzt deutlich, was die Prioritäten der Berg-Seite sind. Ich habe mich dann in meinem Bild, was ich romantischerweise von ihm gezeichnet habe, habe ich mich getäuscht. Muss ich akzeptieren, ist fein. Genau. Ich sage, Junge, das ist ein Fehler mit Blick auf das, was es hätte sein können. Denn mal gucken, wie das in Berlin für dich wird. Bin ich mal sehr gespannt. Ja. Aber unterm Strich steht halt eben auch, ich verstehe dann, dass es mit einem Mindset von ich muss das Geld einsammeln, weil ich wäre dumm, wenn ich das nicht täte, dass man sich dann dafür entscheidet, okay. Ja. Und ich bin dann aber auch Gott froh, dass Werder, weil er wäre mit diesem Angebot, wäre er bei Werder zum Topverdiener geworden. Das sehe ich null.
Absolut absurder
ja,
Vertrag.
Ja, genau.
Absurd.
So, und da ziehe ich dann den Strich für mich. Für mich ist es genau, jetzt wirklich so, das ging relativ schnell. Für mich ist es so, ey, okay, Berkey, ich ja, habe mich in dir getäuscht. Werd glücklich mit jeder Entscheidung, die du in deinem Leben triffst. Ich persönlich freue mich jetzt, und das ist dann aus der Not eine Tugend machen, ich freue mich jetzt tierisch, dass das mutmaßlich bedeutet, dass wenn sie bleiben, Spieler wie Grilli, Njinma und Top
richtig
tendenziell mehr Zeiten bekommen, eine bessere Chance bekommen, sich zu entwickeln.
Genau, denn genau das ist, bin ich komplett bei dir und die, ja, wie gesagt, die verletzten Gefühle, ich schäme mich nicht, ja, ja, ich stehe auch dazu und ich habe das auch genau wie du abgehakt und ja, wie gesagt, sportlich der Verlust ist, glaube ich, kleiner als
die letzten
drei, vier Wochen den
total
Anschein machen. Ne?
Total.
Denn wenn wir nochmal, wir begleiten den jungen Mann ja jetzt auch schon einige Zeit hier in unserem Podcast und hauptsächlich ging es darum, dass wir drüber sprachen, dass Ole Werner in einem Trainingslager irgendwo in Südeuropa zu ihm meinte, Alter, du bist jetzt anderthalb Jahre hier,
ja,
ich kann dir nicht jeden Tag aufs Neue den Laufweg erklären.
Ja.
Ja, ein bisschen was so. Und solche Sachen waren ja Hauptthema.
Genau.
Ne? Komplette Leistungsverweigerung. Berichte aus dem Zillertal, ja, wo ich glaube, die Deichstubenleute erzählten, da wo konnten teilweise keine Trainingsformen machen, weil er keinen Bock hatte.
Ja.
Und so. Und das war Olli Berg 80% der Zeit, ne? Das darf man nicht vergessen. Und Werder hätte, glaube ich, überhaupt keine Chance gebraucht, da nochmal nachzulegen. Alter, 4-Jahres-Vertrag.
Ja.
Ja. Ein Wahnsinn für einen Spieler, wo du ja nicht mal weißt, strengt er sich ab August überhaupt wieder an.
Ja. Naja, also da bin ich zu 100% bei dir, ne? Die Nachricht, die das sendet, ist einfach komplett gaga. Wahrscheinlich, und Horst Held hat, glaube ich, in der Vergangenheit schon häufig bestochen durch solche Taschenspielerrechnungen.
Ja, gut.
Aber der wird daraus machen, weißt du was, 4 Jahre, 1,8 Millionen, dafür ist er ablösefrei, ne?
Ja.
So, dann
okay,
sagt er, und dann, er sagt er halt, dann sagt er halt, wenn du es runterrechnest, dann sind es 4 Jahre mit 1 Million und die Ablöse liegt dann halt bei 3,6
ja,
Millionen.
Okay, aus seiner Sicht in Ordnung, ja, kann man vielleicht so machen. Es ist ja auch, wenn sie mit Baumgart länger planen und das läuft ja überraschend gut da, muss man sagen, dann ist es natürlich auch ein Spielertyp, der in diesen Baumgart-Fußball gut reinpasst. Ne?
Aber insofern, Alter, der, sobald er einmal auch nur diese Attitüde aus den ersten 2 Jahren Werder dort an den Tag legt, ist der
ja,
verbrannt. Baumgart ja, hasst nichts mehr als so Diven. So, deswegen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ne? Lass den mal 3 Monate lang nicht spielen. Dann bin ich mal gespannt, wie das zwischen Baumgart und Berkey läuft.
Bin ich auch gespannt drauf, aber soll nicht unser Problem sein.
Nee, genau.
Sportlich für uns, ne,
ja,
bedeutet das, finde ich, ist das kein großes Ding, weil bis vor 4-5 Wochen spielte Berkey ja auch noch gar keine Rolle oder so
ja,
gut wie keine Rolle. Ja, insofern glaube ich auch mit Blick darauf, dass der Kader ja verstärkt und verbreitert werden soll, so oder so, bietet das eher die Möglichkeit, im Sturm nochmal eine Schublade höher nach zu legen.
Noch viel mehr, also da würde ich noch viel dicker unterstreichen wollen, was du sagst, ne? Weil mit dem angekündigten Umbruch, ja, und mit dem vermuteten Abgang von 2 bis 3 Leistungsträgern wirst du zwangsläufig dieses Team so stark umbauen, dass du diese Ausrichtung auf den Fußball, den wir jetzt spielen, das wirst du ja gar nicht fortschreiben können.
Richtig. Ja?
Berkey würde nach dem Highfly, den er jetzt gerade hat, würde er auch bei Werder wieder auf ein Normalmaß zurückgestutzt werden, was wahrscheinlich in der Realität seine Rolle in der kommenden Saison wieder auf das reduzieren würde, was er hier lange gemacht hat. Wirf ihn in der 75. rein,
ja,
und sieh ihn als wirkliche Waffe. So.
Ja, richtig, genau. Ne? Aber als One-Trick-Pony, und das hat ja auch gut funktioniert, vielen Dank, wie gesagt. Der Aufschwung der letzten Wochen hat ja auch viel mit ihm zu tun, so oder so. Danke, Judas. Ne? Aber guck mal, man muss ja auch aus Kaderplanungssicht das Ganze mal betrachten. Ja? Du hast Dux, der mehr oder weniger gesetzt ist und ja, unique ist in seiner Art zu spielen. Ja. So. Ja. Und dann hast du ja im Prinzip 3 Spieler, hochtalentierte Offensivkräfte, an die du eigentlich alle glaubst. Ja? Das sind Jinma, das sind Grüll und das ist Keke Top.
Ja? Komplett unterschiedliche Typen, ne?
Ey, Grüll, wie gesagt, dieses Jahr 6 Tore.
Ja.
Ja? Jinma 4 oder so. Und da wissen wir, wenn der körperlich stabiler wird, kann der eine Granate werden. Ja. Und was Keke Top drauf hat, da haben wir jetzt nun auch schon oft genug.
Ja.
Also den halten wir ja auch für ein großes Versprechen.
Ja.
Du hast für die Kaderplätze reserviert. Du hast langfristige Verträge für die.
Ja.
Du siehst auch Potenzial in denen zurecht. Ja. Sehe ich auch. Werder sieht das auch. Und du hast denen ja auch sukzessive mehr Spielzeit versprochen.
Ja.
Also du hast ja sowohl Top und Grüll, dass du die nach Bremen geholt hast, denen hast du ja gesagt, du wirst jetzt hier mit Sicherheit nicht Stammspieler im ersten Jahr.
Ja, genau.
Aber nach und nach führen wir dich ran. So.
Ja.
Und auch das ist natürlich wieder mehr möglich, wenn da ein Platz weniger mit einem Spieler auf dem Level besetzt ist.
Ja, na klar.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dann bin ich fertig, es kommt ja auch noch ein Kovnatski wieder.
Ja, wobei, das glaube ich nicht.
Ja, erstmal kommt er wieder.
Ja, ja, aber ich glaube, dass der ehrlicherweise keine Rolle mehr spielen wird. Und
Europa League kann er doch Einsätze.
Ja. aber ich, ein klassisches Beispiel, wie das halt bei Werder laufen kann und im besten Fall auch läuft, ist halt Agu. Ja,
ja.
Den haben wir auch aufgrund von verletzten Historien, seinen ersten 1-2 Jahren hat er deutlich weniger Zeiten bekommen, dann ist gezweifelt worden, kann der sich überhaupt auf Bundesliga-Niveau durchsetzen, und guck mal, was aus dem geworden ist, nachdem er 2-3 Jahre im Verein war. Ne? Das ist genau das, was ich bei Njinma und bei Top vor allem und bei Grölli dann ja auch mit einem Jahr Verzug auch noch komplett sehe.
Exakt. So, und das ist ja auch noch ein Unterschied zu Berg, ne? Ja. Berg ist sozusagen, der ist ausdefiniert.
Ja.
So, das ist im Prinzip, der wird kein Tiki-Taka-Brasilianer mehr. Ne? Ja. Was meinte ich in der letzten Folge, glaube ich, der ist kein Multifunktionsmodul vorne.
Ja.
Ne? Aber bei so Typen wie Jinma, Grüll und Top hast du ja noch in alle Richtungen Entwicklungspotenzial. Ne? Und kannst da noch viel mehr formen. Also ich glaube, wenn du bedenkst, Union Berlin, 4 Jahre, 1,8 Mio war zu lesen, ja, das ist, ich glaube, bei Werder hat er bisher 1,2 gehabt, ja.
Das weiß ich nicht genau, ja.
Im Jahr, was ja auch schon, ja eben auch, weil er ablösefrei kam, ne?
Ja.
Was ja auch ein Wahnsinn ist, wenn du bedenkst, das ist am Ende dann 3 Jahres 3,6 Millionen Grundgehalt für 10 gute Wochenenden.
Ja.
Alter Schwede.
Ja, genau. Das finde ich genau die richtige Argumentation.
So, und deswegen halt hat Werder gesagt, deswegen hat Werder ja gesagt, okay, nachdem er ja schon aussortiert war, die letzten Wochen, ne, wir haben es uns nochmal überlegt, vielleicht kannst du doch bleiben, aber natürlich nicht zu dem Geld, sondern so wie wir dich gesehen haben, kriegst du unter 1 Million Festgehalt und dafür aber leistungsbezogen, Auflaufprämien und so weiter höher.
Vollkommen nachvollziehbar. Das ist der einzig richtige Weg. So.
Da, der logischste Schritt, oder nicht?
Ja, genau. Mit der Vorgeschichte, so. das nachvollziehbarste Vorgehen. Und deswegen finde ich es halt auch immer so verkürzt, wenn Leute halt eben dann in Social Media sagen, ja, kein Wunder, die haben dem ja 40% weniger geboten, dann würde ich auch weggehen. Ja, aber ihr wisst ja nicht, wie das Paket aussah. Ich wette mit euch, dass Werder Bremen ihm unterm Strich, wenn er bestmöglich performt, ja, in etwa gleich, wenn nicht sogar einen Ticken mehr gezahlt hätte. Ja. Aber er hätte das halt eben liefern müssen.
Ja, er hätte weniger auf dem Sofa verdient, sagen wir mal so.
Genau.
Ne? Und tut mir, das kann ich total nachvollziehen.
Ja, total.
Ne? Und klar ist es schade und es bleibt auch die menschliche Enttäuschung nicht. Ne? Aber dass Werder dann sagt, Digga, also wirklich nicht und schon gar nicht 4 Jahre, das... Ja. Damit kann ich wirklich, wirklich gut leben.
Und für mich hat es halt eben insofern was Positives, als dass ich mich jetzt in das Berg-Trikot nicht mehr reinhungern muss.
Ja, ja, sehr gut. Diät beendet.
Ja, genau. Ich habe das B von meinem Berg-Trikot schon runtergekratzt und mit einem grünen Edding ein G draus gemacht.
Ja.
Und so kann ich dann wieder ins Stadion.
Sehr gut. Ja. Das B muss vom Trikot.
Ja.
So, oh Mann, ich bin in Iran. Iran. Ja. Das möchte ich in der Ostkurve hören, bitte, am Sonntag.
Er spielt für den... Wer nicht hüpft, der ist kein Schlager, hey.
So. Gott, wir sind so peinlich.
Jetzt gucken wir auf St. Pauli. Pressekonferenz war heute?
Ja. Ja, du hast ja Magdeburg gesehen, scheinbar.
Ja, ich hab beide gesehen. Ich kann beides.
Sehr gut.
Ja, da können wir vielleicht auch die Brücke schlagen. Ole Werner hat sich versucht, möglichst neutral und aufgeräumt zum Thema Berg zu äußern.
Ja.
Er hat gesagt, er versteht das. Das ist die Gesetzmäßigkeit der Dinge. Er hat sich auf dieses ganze Emotionale, was er vorher gesagt hat, und so hat er sich gar nicht eingelassen. Hat auch versucht zu betonen, dass er gesagt hat, er wird Berkey unter diesem Aspekt auch mit Blick auf die Startelf nicht beurteilen, sondern ausschließlich danach gehen, was für den Erfolg des Teams am besten ist. Muss er so auch sagen, glaube ich ihm so jetzt nicht. weil ich glaube, dass das einfach zwangsläufig eine Rolle spielt. Du musst in deiner Entscheidung natürlich auch mit einbeziehen, was so eine Entscheidung und was so ein Verhalten eben dann eventuell auch mit dem Team macht.
Ja, so. Okay. Auf der anderen Seite kannst du natürlich in der Pressekonferenz auch nicht sagen.
Genau, das meine ich.
Der macht keine Minute mehr bei mir, genau. Der Vogel. Genau. Keine Minute.
Das meine ich, ne? Also deswegen, er sagt das so und das ist dann auch alles sehr professionell und ich glaube aber trotzdem, dass es hinter den Kulissen mindestens einen Einfluss hat auf die Entscheidung, die du triffst.
Auf jeden Fall.
Aber, und jetzt sind wir wieder dann auch bei deinem einen deiner vielen Fachgebiete. Ole sagte das in der Pressekonferenz, sag mal, wie du es siehst, mit St. Pauli kommt was komplett anderes auf uns zu als Bochum.
Ja.
Und demzufolge wird das Spiel auch wahrscheinlich nicht so laufen, wie das Bochum-Spiel gelaufen ist.
Ja, auch das wieder ein komplett anderes Setting, obwohl es so ähnlich aussieht, zu Hause gegen Abstiegskandidaten. Ja, ja. Genau. Aber es ist von der Spielanlage von St. Pauli halt schon ganz anders. Ne? Krass fand ich eben noch, um nochmal kurz zurück zur PK, ne, dass die erste Frage nach Berg kam.
Ja.
So, ja. Das war irgendwie schon, das saß mir schon so ein bisschen quer. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir mit Fond und so Floor, ne? Ja. Wir müssen zu, das ist nicht die Story dieser Woche. Und wir sollten uns jetzt auch nicht damit allzu sehr beschäftigen, weil wir sind immer noch mitten in unserem Restsaisonturnier.
Ja.
Ne? Und darauf kommt es an. Und ja, genau, ich fand auch, die Antwort wird, und ich habe da auch drüber nachgedacht, ne? Weil wir ja auch immer meinten, Team Tunnelblick und so, es darf nichts anderes zählen, nur dieses eine, unser Achtelfinale jetzt und wie dann umgehen mit Berg. Ne? Ich glaube auch, und so hatte ich dich auch richtig verstanden, ne? Du erwartest auch eine Reaktion im Stadion, sobald
Die wird's geben, bin ich mir relativ sicher.
Ja. Und ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, auch das ist natürlich eine Auswirkung auf das Spiel, ne? Wenn man sagt, ist egal, das darf keine Rolle spielen, der Abgang, meine beste Elf will ich da drauf haben, dann spielt natürlich schon eine Rolle, dass wenn dein einer Stürmer ständig ausgepfiffen wird, dann ist er vielleicht nicht der Mann für deine beste Elf.
Ja, und ich fand auch, dass die, also ich fand auch, dass Bergs Leistung gegen Bochum jetzt, also es nicht zwangsläufig macht, dass er wieder in der Startelf stehen muss.
Ja.
Ich fand ihn nicht so stark, aber es war relativ blass. Also es gäbe halt eben auch argumentativ durchaus etwas, was man nachvollziehen könnte, was berechtigen würde, wenn er ihn rausnähme.
So. Ja, und das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie du spielst, ne?
Ja.
Berkey war natürlich super stark in den Spielen vorher, weil wir da als vermeintlicher gefährliche Konter-Underdog-Mannschaft gelauert haben und er vorne seine Stärke das Anlaufen gebracht hat, ne? So, wir hatten die eine Szene zu Anfang, über die wir sprachen, gegen Bernardo, gegen Bochum. Aber ansonsten hat Werder ja ganz anders gespielt, ne? Wir haben ja gar nicht so gepresst gegen Bochum.
Ja.
Genau. In der ersten Halbzeit schon mal gar nicht. Da haben wir die halt kommen lassen. Und da hatten wir ja gar nicht, also da haben wir denen ja die Kontrolle fast abgegeben, fast ein Stück zu viel.
Ja.
Ne? Deswegen war natürlich Berkey auch nicht so stark, ne? Weil das nicht so seiner Rolle entspricht. Ja, jetzt St. Pauli, ne? Ich find's wirklich schwer. Du meinst jetzt das Setting. Also St. Pauli hat ähnlich schlechte Offensive wie Bochum. Ne?
Ja.
Das wissen wir ja auch noch aus dem Hinspiel, was ja auch ein Highlight bei unserem Fanclub war und gemeinsamer Fanmarsch mit St. Pauli. Liebe Grüße nochmal an alle, die dabei waren. Ich bin übrigens auch im Stadion.
Wie bitte?
Ich hoffe, wir sehen uns
am
Sonntag. Ja.
Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja ein Träumchen.
Ja.
Das kriegen wir irgendwie hin.
Dann sehen wir uns. Ja, St. Pauli hat eine mega Abwehr und einen schwachen Sturm. Jojo Eggestein übrigens aussortiert bei St. Pauli. Ablösefrei zu haben. Hat keine Zukunft mehr bei denen. Das nur nebenbei die
komisch,
Info. Im Hinspiel hat Werder das eigentlich ganz gut gemacht auswärts. Da hat nämlich St. Pauli versucht zu pressen und wir haben es wirklich gut geschafft, mit Kopf oben und relativ kaltblütig die Kontrolle zu behalten und dann auch mit zwei, drei guten, klaren Aktionen da komplett die Luft rauszulassen. Ja. Ich glaube, 2-0 haben wir das.
Genau, und es hat auch komplett gereicht, genau was du gesagt hast. Wir hatten, glaube ich, im gesamten Spiel 3-4 gute Situationen, davon sind 2 Tore gefallen.
Genau, so. Ne? Kann ich mich sogar erinnern an die Tore, weil ich auch im Stadion war. Einmal so ein Angriff über rechts, dann geht der Ball nach links rüber. Weiß gar nicht, ob das dann Köhn war. Auf jeden Fall war der beteiligt. Vorlage. Und das zweite war dann so ein Konter, Duxch, den er dann so trocken in die kurze Ecke knallt irgendwie. Und dann war auch Ruhe im Karton da am Millern-Tor. Genau. Was ist zu erwarten? Vielleicht ist es doch nicht so unähnlich. Also, ich glaube, vieles hängt davon ab. Wir spielen ja Sonntag 17:30. Wie spielen die anderen vorher? Also nicht unsere
glaubst
anderen,
du das?
Sondern deren andere.
Glaubst du das, dass das eine Rolle spielt?
Ja, wenn Heidenheim und Bochum und Kiel alle nicht gewinnen, dann, sag ich mal, ist der Druck für St. Pauli
raus.
Unbedingt, ja, vielleicht nicht ganz raus, aber er ist nicht mehr existenziell, sagen wir mal so. Ne? Wenn die noch Druck haben, glaube ich sogar, dass wir vielleicht ähnlich auftreten sogar wie gegen Bochum.
Aber der Druck ist doch ehrlicherweise auch, also nur noch theoretisch, oder?
Ja, der ist theoretisch. Ich weiß gar nicht, kann man eben gucken. Auf die Tabelle. St. Pauli 14. Ah, da stehen ja auch noch vor Hoffenheim. Hallo?
Ja, ich guck gerade parallel mir mal auf die Tabelle.
Ja, die haben 8 Punkte. Die haben 8 Punkte.
Das wollte ich gerade sagen.
Schon auf den Relegationsplatz.
Ja, genau. Und Heidenheim spielt heute Abend
in Stuttgart.
In Stuttgart. Also, ne?
Oh, ich wünsche mir so sehr, dass Hoffenheim noch runtergeht, ey.
Ja, naja, also deswegen habe ich das einmal kurz nachgeguckt. Ich glaube, dass die Gefahr für St. Pauli ohnehin nur noch sehr theoretisch ist. Aber es kann natürlich, um quasi den finalen Rettungsanker zu werfen, kann das natürlich nochmal eine Motivationsspritze sein. Ne? Wenn es bei den 8 Punkten auf Sonntag bleiben sollte und sie dann quasi mit einem Sieg den Klassenerhalt perfekt machen könnten, das wäre dann ja so.
Mhm. Ja.
dann wird das nochmal eine interessante Kiste, glaube ich. Wird es, glaube ich, sowieso. Denn St. Pauli ist ja trotz allem, liest man auch Land auf, Land ab, einfach eine der Mannschaften da unten drin, die ja völlig atypisch immer den Anspruch hat, auch selbst Fußball zu spielen. Mhm. Ja, was ja in der Tendenz dann eher was ist, was uns liegt.
Ne? Richtig. Und das war auch im Hinspiel ja sowas von zu sehen, wo man irgendwie nach 10 Minuten hatte ich irgendwie das Gefühl, hier brennt nichts an für uns.
Ja, genau.
Die wollen mitspielen. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich glaube, dass es eine gute Idee wäre. St. Pauli ist immer stark. Die haben große Auswärtssiege gefeiert in Freiburg, in Stuttgart und so weiter. Ja. Wenn der Gegner meint, sie könnten die auseinanderspielen, diesen kleinen Aufsteiger. Ne? Weil die Abwehr ist echt Beton da hinten. Ja. Und wenn es denen gelingt, es klappt nicht oft, aber schnell umzuschalten, dann haben die mit Weißhaupt, Afolayan, Saad, jetzt auch Bukalfa, Sinani, die haben da wirklich ein paar gute Raketen und ein paar gute eingespielte Laufwege und Spielzüge. Die haben geile Automatismen, sowohl hinten als auch vorne. Und sie sind wahnsinnig gut im Umschalten auch nach hinten. Also wenn wir den Ball erobern von denen, was ja auch unsere Stärke ist, dann ins Umschalten zu kommen, da sind die wahnsinnig schnell wieder geordnet, ne, in ihrer Ordnung drin und fangen sich deswegen kaum Kontertore auch. Also es könnte ein wahnsinnig unattraktives Spiel werden.
Ja. Haben seit Anfang März nur ein Spiel verloren und zwar in München und da auch nur 3-2.
Ja.
Ne, sonst kein Spiel verloren.
Letzten Sonntag 1-1 gegen Leverkusen, genau. Nach 0-1, ja, und auch da Leverkusen in Bestbesetzung mit Wirtz und so. Ja. Also die sind schon ernst zu nehmen, aber auch da könnte jetzt dieser kleine, ja, diese kleine mentale Auszeit gerade anstehen im Kopf nach dieser Serie und so fast am rettenden Ufer kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es lange 0-0 steht und
Captain Irvine fehlt bei denen, ne? Der hat
Ja, was auch schon ein Vorteil ist, weil der ja nun sehr kopfballstark ist auch. Genau, und da müssen wir, glaube ich, drauf achten. Also die haben gute, große, stabile Verteidiger, die kopfballstark sind. Ja. Ne? Schlagen ganz gute Standards. Also ich glaube, es ist auch so ein Verwaltungsfachangestellten-Spiel für uns, wo wir vorher, wo uns klar sein muss, heute gewinnt hier keiner einen Schönheitspreis. Und wir müssen erstmal alle unsere, ne, jeder muss seine kleinen Hausaufgaben erledigen, seinen kleinen Tanzbereich gefegt haben.
Ja, Ole Werner sagte in der Pressekonferenz, bei uns hat sich personell praktisch nichts verändert. Veljkovic fällt weiter aus.
Ja.
Und ansonsten kann er bei uns wieder aus dem Vollen schöpfen.
Ja.
Ich will jetzt dann gleich den Werbeblock starten. Deswegen sagte, was du sagen wolltest.
Okay, dann starte den Werbeblock oder machen wir erst gerade die Aufstellung?
Nee, dann mache ich erst den Werbeblock, denn das kann ich jetzt optimal verbinden mit dem Appell an dich und deine Jungs.
Welcher Werbeblock?
Und Mädels, ja, mit Blick auf das große Fanfest der Liebe, nämlich das Eisen, unsere Herz- und Leib- und Magen-Kneipe im Bremer Viertel mit langjähriger Werder-Vergangenheit. Die machen nämlich, ich habe mich jetzt beim letzten Heimspiel mal wieder getroffen mit dem Chef Nando und mit Jens auch. Da hatte Nando erzählt, und deswegen erwähne ich das auch, dass die jetzt am Sonntag ausnahmsweise vor dem St. Pauli-Spiel, er ist ja auch St. Pauli-Dauerkarteninhaber und langer Werder-Fan, dass sie halt eben jetzt zum St. Pauli-Spiel den Laden, das Eisen, genau mit Blick auf dieses schöne Spiel schon um 12 Uhr mittags aufmachen.
Oh.
Ja, und da auch ganz aktiv in Social Media schon dazu aufrufen, dass alle Fans, egal ob St. Pauli oder Werder Bremen, die Bock haben, irgendwie im Vorfeld sich schön auf das Spiel einzustimmen, da gerne mit großem Vorlauf vorbeikommen können, um da in einer ganz großartigen Atmosphäre einfach nochmal 1-2 Bierchen zu trinken, bevor es dann ins Stadion geht.
Oh, da können wir den Fangesang ausprobieren.
Ja, genau, das wäre jetzt mein Vorschlag.
Der Jablonski ist kein Schlager.
Hey. Ja, deswegen, guck doch mal, ob du und die Jungs und Mädels vom Fanclub nicht noch die Zeit finden, da vorher auch nochmal vorbeizugucken.
gucken. Selbstverständlich auch ihr alle da draußen, die Bock habt, vorm Spiel noch das ein oder andere Erfrischungsgetränk, alkoholisch oder nicht alkoholisch, zu euch zu nehmen. Das Eisen würde sich garantiert riesig freuen und die Stimmung ist da vor und nach Spielen ohnehin immer großartig. Und deswegen, ja, und wer weiß, vielleicht können wir auch hier oder da nochmal eben uns schüchtern zuwinken oder das Glas in die Luft heben. However.
Ja, ich sehe das als Einladung und bringe meine Freunde von den Hells Angels mit.
Ja, das wäre jetzt meine Bitte auch gewesen.
Ja, kommt alle.
Kommt alle auf euren weißen Büffeln, den Sewall hochgeritten.
Ey Mann, es ist ja irgendwie dann doch das einzig wahre Nordderby.
Ja, und ja, ich freue mich auch mega drauf. Wie gesagt, die Stimmung ist ja so wholesome bei diesen Spielen immer, weil da ist ja einfach null Aggro. Es ist ja einfach wirklich immer einfach nur sich in den Armen liegen und sich selbst bei einer, also ich hasse Werder-Niederlagen immer, aber am wenigsten hasse ich sie gegen St. Pauli, deswegen ist es eigentlich die beste Voraussetzung für so ein schönes Heimspiel, was man dann ja immer einmal im Jahr hat, und ich bin mir zu 100% überzeugt, dass wir dieses Spiel im nächsten Jahr auch zweimal wieder erleben werden.
Ja, und trotzdem, ne, finde ich, nichts gegen euch, aber feiert euren Klassenerhalt lieber zu Hause in einer Woche.
Ja, das ist schön, ja? Das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Komm, dann gucken wir jetzt noch einmal final, auch mit Blick auf die Uhr, einmal auf Rate, die Aufstellung und die Tipps. Das dürfte ja schnell gehen mit der angekündigten, nach wie vor vollen Personalstärke bei Werder, mehr oder weniger. Deswegen sag mal, was du glaubst, wie er aufstellt.
Rate, die Aufstellung ist ja in den letzten Wochen Selbstgänger. Ich bleibe bei 10 von 11. Und sage aber, Jinma spielt für Berg.
Ja, langweilig. Genau so sage ich es auch. Also ich glaube in der Tat, dass es genau so kommen wird. Das würde mich auch sehr interessieren, ob ein Jinma dann wirklich die erste Wahl ist. Oder ich überlege gerade, ob Grilli eventuell auch eine Option wäre. Eine Option auf jeden Fall, aber was mehr Sinn macht. Ja, nee, ich glaube aber auch, dass ein Jinma spielt.
Ich glaube eher an Jinma.
Ja, das glaube ich auch.
Auch haben wir ja auch früher mal drüber gesprochen. Das ist ja hier auch seine Homezone, weißt du? Genau. St. Pauli, ja. Hamburg, Eimsbüttel und so. Ja. Ich fand ihn auch recht belebend, ne? Auch wenn er diesen Riesen vergeben hat. Ja. Da im Spiel gegen Bochum. Nee, ach, ich glaube an Justin.
Ja, ich glaube auch. Dann sag mal, was du glaubst, wie es ausgeht.
Ich glaube, wir gewinnen 2-0.
Ich sage, wir gewinnen 3-2.
Okay. Das heißt, St. Pauli würde die bisherigen Saisontore verdoppeln. So viel haben die ja noch nicht geschossen.
Ja, mehr gefühlt auf jeden Fall, ja. Ja, das ist doch schön. Also ist jetzt nochmal eine Erkenntnis, die ich jetzt vor dieser Folge gar nicht auf dem Schirm hatte, aber ich freue mir den Arsch ab, dass ihr kommt. Und dass wir uns dann mutmaßlich auch sehen werden.
Ja.
Deswegen, juhu, kann ich dazu nur sagen. Und dann lass uns auf jeden Fall nochmal schnacken, wer wie was wann wo.
So machen wir es.
Ne? Und ihr Lieben da draußen, heute ist ja schon Freitag, deswegen kommt gut ins Wochenende. Das wird ein großartiger Sonntag. Fanfest der Liebe, Werder gegen St. Pauli, 17:30 Sonntag, Weserstadion. Bei großartigem Wetter, wie angekündigt ist. Und ich kann es kaum erwarten. In diesem Sinne, mein Süßen, ich freue mich auf dich und lieben Gruß auch an die Jungs und Mädels vom Fanclub, und dann sehen wir uns am Sonntag.
Richtig aus. Grüß an Margot. Bis dann.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.